Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die neue App, entwickelt von Profis für Profis, ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate Exchange, Europas liquidester, regulierter Retailbörse. Sie richtet sich vor allem an Trader mit hoher Transaktionsfrequenz, die professionelle Tools, stabile Ausführung und eine intuitive Bedienung schätzen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot- und Kontoführung sind inklusive, alle Orders werden direkt über die TradeGate Exchange ausgeführt. Und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Die Besonderheit? Die TradeGate AG als Betreiberin der Börse vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren daher von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Zwei gebührenfreie Depots, Realtime-Kurse in allen Ansichten und eine nutzerfreundliche Oberfläche gehören ebenfalls zum Angebot. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, wieder ganz schön was los in der Geopolitik und in der Welt. Vor allem natürlich zwischen Ost und West. Ein bisschen wie früher. Und im Moment haben wir wieder Eskalationsstufe. Darüber müssen wir dringend reden und natürlich auch über den Zustand der deutschen Autoindustrie und welche Zukunft sie denn eigentlich noch hat. Und dafür haben wir unseren Mann in Peking endlich mal wieder zu Gast. Wir haben jetzt relativ lange nicht gesprochen, haben wir gerade im Vorgespräch festgestellt und uns ganz schön updaten müssen über was so los ist im Leben. Deswegen, ich freue mich umso mehr, dass wir ihn jetzt endlich mal wieder zugeschalten haben, live aus Peking. Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal, Frank Sieren.
Ja, freut mich sehr, wieder dabei zu sein.
Freue mich auch sehr, Frank. Und du hast ein wahnsinnig spannendes neues Buch geschrieben, Der Autoschock. Wir blenden es mal hier irgendwo ein, wie China uns abhängen konnte und was das für unsere Zukunft bedeutet. Darüber reden wir gleich noch. Vorweg müssen wir natürlich mal ein bisschen aktuelle Lage einspannen, denn der Zollkonflikt nimmt mal wieder Fahrt auf. Donny hat letzte Woche Donald Trump fleißig getwittert auf seiner lustigen Plattform und mal wieder irgendwelche 100%-Zölle verhängt, weil China seltene Erden jetzt ein bisschen besser kontrollieren will in Sachen Export. Und dann ging das jetzt hin und her und jetzt haben wir Soja gegen Speiseöl und es nimmt ein bisschen skurrile Formen an. Wie gnadenlos zieht China durch im Kampf dieses Zollkrieges mit Donald Trump?
Naja, sie haben ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, wie der Mann tickt und halten eben jetzt gnadenlos dagegen. Und man sieht ja auch, es funktioniert. Der Trump bäumt sich auf, ja, schmeißt eine Zahl in die Runde, die Chinesen halten gegen. Dann sagt der Trump, der Xi Jinping, der Staats- und Parteichef, hat einen schlechten Tag, rudert zurück. Das heißt, wir haben es dann doch hier mit zumindest einer Balance of Power zu tun. Und das ist eigentlich eine ganz gute Nachricht. Die Frage ist, warum Balance of Power? Weil es am Ende so ist, dass Donald Trump auf die preiswerten Produkte aus China in den Regalen von Walmart angewiesen ist. Also über 80% der Hardware, also der jetzt nicht Lebensmittel, kommen aus China. Und wenn die plötzlich wegfallen, dann sagt natürlich der durchschnittliche Amerikaner, also so haben wir nicht gewettet. Entweder werden die Produkte ja dann teurer oder sie werden eben gar nicht mehr im Regal stehen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist dann das Thema seltene Erden zum Beispiel, was man als Hebel benutzen kann, aber auch der Hebel der steigenden Innovationskraft. Huawei ist es ja offensichtlich jetzt gelungen, ein Chip-Cluster zu entwickeln, das 60 Mal schneller ist als das Chip-Cluster von Nvidia. Nvidia baut noch immer die schnelleren und besseren Chips, aber in diesen Clustern, in dieser Vernetzung, sind die Chinesen jetzt offensichtlich vorne dran. Und dass das auch die Amerikaner glauben, hat sich wiederum darin gezeigt, dass auch da der Donald Trump zurückgerudert ist und gesagt hat, ja, jetzt kann man doch wieder Nvidia-Chips verkaufen. Aber Nvidia muss eine Steuer zahlen, 15% waren es, glaube ich, an den amerikanischen Staat, wenn sie die Chips an die Chinesen verkaufen. Da wurde dann noch groß getönt, die Chips seien eigentlich 4 Generationen zurück. Aber wir haben ja jetzt gesehen, das macht gar nicht mehr so viel. Und so entsteht eine Situation, wo der Trump jetzt doch gemerkt hat, dass er jetzt nicht einfach bestimmen kann, wo es lang geht.
Hm. Und am Ende des Tages sind sich beide Partner eigentlich auch viel zu wichtig. Der eine braucht ja den anderen.
Ja.
Das geht in beide Richtungen, ob man es jetzt will oder nicht.
Genau. Und das ist etwas, was immer deutlicher wird. Und es geht ja auch bei den geopolitischen Themen so. Der Trump hat eine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass er den Ukraine-Krieg nicht beenden kann, ohne dass Xi Jinping und China mit am Tisch sitzen. Deswegen treffen die sich ja Ende Oktober und werden das wahrscheinlich dann aushandeln. Also das ist anders als im Nahen Osten, wo er sozusagen mit Hilfe der Kataris, der Türken und der Ägypter dann durchlaufen konnte und weder die Europäer noch die Chinesen jetzt eine sichtbare Rolle gespielt haben. Für beide sehr bitter.
Mhm. Aber muss man, wenn wir mal bei dem Thema Zollstreitigkeiten oder auch natürlich Exportbeschränkungen, wir haben natürlich überall, sehen wir, dass so ein bisschen der Welthandel anders läuft, hier und da ein bisschen im Stocken ist, weil jeder so versucht, so seine eigenen nationalen Interessen durchzusetzen. Das ist auch nicht völlig verwerflich, logischerweise, dass jeder erstmal auf sich selber achtet. Nehmen wir mal das seltene Erdenthema, ist ja auch eines, das am Ende des Tages auch Europa berührt.
Diese das ganzen
Exportbeschränkungen.
So
ja. Denn auch wir brauchen ja seltene Erden in unseren Produkten, die wir noch produzieren und entwickeln.
Ja, da kann man nur sagen, die einen haben aufgepasst, die anderen nicht. Es hat uns ja niemand gezwungen, nicht auch so früh anzufangen, wie die Chinesen diese seltenen Erden aufzukaufen. Wir dachten, wir haben das nicht nötig, das ist ein Commodity, das verkauft uns schon jemand. Und jetzt sind wir in dieser sehr, sehr schwierigen Lage, die uns eben abhängig macht und dazu führt, dass wir in bestimmten politischen Fragen nicht den Spielraum haben, den wir gerne hätten. Und langsam kommen wir halt drauf, wir Europäer, die es ja gewohnt waren, die Spielregeln der Welt zu bestimmen und die Moralpolizei zu sein. Langsam kommen wir darauf, dass Europa für die Welt ungefähr so wichtig ist wie die FDP oder die Grünen für Deutschland. Das heißt, wenn man einen starken Partner hat, kann man was erreichen, aber alleine wird es halt schwierig. Und wenn man sich dumm anstellt und glaubt, man hat alleine recht, dann ist man eben ganz, ganz schnell ins Abseits gerutscht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ein Lernprozess, durch den Europa gerade geht. Mit den Amerikanern wollen wir nicht, mit den Russen sowieso nicht, mit den Chinesen auch nicht. Bei den Indern sagen wir auch, na ja, ist das überhaupt eine richtige Demokratie? Also das ist natürlich eine Strategie, die auf Dauer so nicht aufgehen wird und dazu führen wird, dass wir immer mehr ins Abseits rutschen, so wie man jetzt bei den Friedensbemühungen im Mittleren Osten gesehen hat und wie man auch bei den seltenen Erden sieht.
Findest du, dass das ein Lernprozess ist? Da wäre ja quasi der erste Weg schon eine Erkenntnis.
Ja, ich wollte höflich sein.
Also so wie du es ja auch beschreibst, ist das ja jetzt noch keine echte Erkenntnis.
Nein,
man
es
vielleicht
ist sehr, sehr schwierig.
Anderen sagen, Weg gehen wir, muss.
Es ist sehr schwierig. Früher hat man von schwer erziehbar gesprochen. Das sagt man heute, glaube ich, nicht mehr so. Aber nee. Es ist sehr schwierig von der einen Rolle, die man ja über Jahrhunderte gespielt hat, erst alleine, dann an der Seite der Amerikaner, doch in einem engen Verbund, jetzt sozusagen allein auf freier Wildbahn zu stehen und eben dann zu merken, dass man vielleicht doch nicht ganz so groß ist, wie es im Spiegel vorher aussah.
Mhm. Aber was ist die richtige Taktik? Ich meine, wir haben ja jetzt beispielsweise in den Niederlanden erlebt, diese ganze Nummer mit Nexteria, das hast du ja auch mitbekommen. Eskalation kann ja jetzt am Ende des Tages nicht der richtige Weg sein. Andererseits.
Also die Devise ist, dass wir zusammenarbeiten müssen. So ist immer die Frage, in welchem Maß, in welchem Umfang und muss man alles in einen Korb werfen, also sich komplett von China abhängig machen, oder gibt es noch drei andere Länder in Asien, mit denen man zusammenarbeiten kann? Aber da müssen wir sozusagen realistisch werden. Das hilft nichts. Und daraus ist ja auch so ein bisschen die Strategie China plus eins entstanden. Ich war gerade in Vietnam und da ist es so, da trifft man die deutschen Joint Venture Chefs, die jetzt in Vietnam die gleiche Produktion des deutschen Unternehmens 1:1 im Grunde, ein bisschen moderner, nochmal aufbauen. Also die bauen nicht China ab, sondern sie ergänzen um eine neue Produktion in Vietnam. Und das ist wahrscheinlich sozusagen wirtschaftlich die vernünftigste Strategie. Denn man sieht ja, dass diese, wir haben ja lange genug über dieses Entkoppeln gesprochen, das funktioniert halt in der wirtschaftlichen Realität nicht, weil am Ende die Kunden natürlich die Produkte kaufen, die die beste Mischung aus Qualität und Preis haben. Und das sind halt auch offensichtlich, und zwar immer mehr sogar, auch die Produkte, die aus China kommen.
Wir hatten gerade im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen, in der Politik fehlt so ein bisschen das Thema China-Strategie, ne? Weil du hattest natürlich auch gesagt, selber auch natürlich ein bisschen geliebäugelt, vielleicht kannst du hier und da auch beratend tätig werden, aber leider gibt's keine Strategie in unserer Regierung.
Also ich kann zumindest keine entdecken. Man ist weitgehend mit sich selber beschäftigt das ist natürlich schon ein Problem, weil wir es alleine nicht schaffen, wie ich eben schon ausgeführt habe. Das heißt, wir brauchen Partner, wir brauchen Kooperation. Deutschland hat eine Exportindustrie, die ist darauf angewiesen, Produkte zu verkaufen. Die Exporte sind rückläufig, weil wir keinen Weg finden, mit den Ländern, mit denen wir Differenzen haben und die auch ansprechen sollen, trotzdem vertrauenswürdig zusammenzuarbeiten. Und das ist sehr, sehr interessant, wenn man da nach Asien guckt, dass das die asiatischen Länder viel, viel besser hinkriegen. Also wenn man sich Indien anguckt zwischen den USA und China, die haben sich geschworen, dass sie nie wieder von einem einzigen Land abhängig sein wollen und versuchen eben sozusagen den Ausgleich zwischen Amerikanern und Chinesen. Derzeit neigen sie sich etwas näher zu den Chinesen, weil der Donald Trump etwas unberechenbar ist. Aber auch die Vietnamesen, 100 Millionen Menschen, haben diese Bambus-Strategie entwickelt. Das heißt, der Bambus ist in der Lage, egal woher der Wind weht, sich sozusagen reinzuhängen und mitzugehen. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen mehr Pragmatismus entwickeln und von der Überlegung wegkommen, dass alle so sein müssen wie wir. Das wird wahrscheinlich nicht so kommen.
Das ist immer noch unser ganz großes Problem, dass wir zu sehr die Moralaposteln der Welt sind.
Ja, und ich halte ja sehr viel von unseren Werten. Aber es ist halt so, dass wir die anderen nicht mehr zwingen können, sondern wir müssen sie überzeugen. Und wenn wir unsere Werte überzeugend rüberbringen wollen, dann brauchen wir eine funktionierende Gesellschaft, eine funktionierende Wirtschaft, oder knapper formuliert, nur wenn wir wirtschaftlich stark sind, dann werden wir überhaupt noch an den Tisch gebeten, wo die Werte der neuen Weltordnung ausgehandelt werden. Und da müssen wir halt sozusagen Überzeugungskraft entwickeln.
Ja, und das ist die Erkenntnis natürlich, dass ohne Wirtschaft eben vieles nichts ist. Daran krankt es noch ein bisschen bei uns. Lass uns mal über die Autoindustrie reden. Du hast ja, wie gesagt, ich habe es gerade schon angesprochen, Unterzeile zum Autoschock, wie China uns abhängen konnte.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call. Because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at cinfin.com.
Siehst du das schon als so passiert? Also hat die chinesische Autoindustrie die deutsche abgehängt?
Ja, das ist schon passiert. Die Frage ist jetzt, ob wir nochmal Anschluss finden. Das ist ja eine sehr, sehr erstaunliche Entwicklung. Wenn du mich vor 8 oder 10 Jahren gefragt hättest, vielleicht sogar noch vor 6, wie haltbar so eine Marke Porsche ist in China, dann hätte ich gedacht, das dauert, um die zu verblassen zu lassen, das dauert 2 Dekaden. Stattdessen waren es 3 Jahre, 4 Jahre, in denen sich die Kundenwünsche geändert haben, in denen man gesagt hat, na ja, Fahrspaß ist vielleicht im Stop and Go jetzt nicht so der letzte Schrei, in denen es vielleicht auch ein bisschen peinlich wurde, mit dem 911er, wie die anderen kleinen Autos auch im Stau zu stehen. Und jetzt sind wir Porsche war bei einer Marge von knapp 20%, jetzt sind wir bei 2%. Das ist natürlich eine dramatische Entwicklung. Und das hat damit zu tun, dass nachdem wir jahrzehntelang in der Lage waren, übrigens auch in China, die Geschwindigkeit und die Richtung der Innovation zu bestimmen, jetzt die Chinesen gesagt haben, nö, wir haben andere Vorstellungen und wir machen das jetzt selber. Und sind im Bereich der Batterietechnologie weltführend, im Bereich der Vernetzung und jetzt auch im Bereich des autonomen Fahrens. Und interessant ist ja, wir haben ja früher gesagt, na ja, ist das denn so klug? Wir geben den Chinesen in den Joint Ventures unsere Technologie und nachher sozusagen überholen sie uns links. Tatsächlich ist es so gewesen, dass sie diese Technologie gar nicht benutzt haben und gar nicht benutzen konnten, sondern eben, im Englischen sagt man, geleapfrogged haben, also eine Technologiestufe übersprungen haben. Und jetzt mit Technologien vorne sind, wo wir gar nichts zu bieten haben, wo es auch gar keinen Know-how-Transfer gibt. Und das heißt, wir sind innerhalb von wenigen Jahren vom Treiber zum Getriebenen geworden, zuerst mal im chinesischen Markt, wo die Deutschen einen Marktanteil von im E-Auto-Bereich einen Marktanteil von 0,5% haben. Das muss man sich mal vorstellen. In einem Bereich, wo sie jahrzehntelang im Premium-Bereich, allen voran Audi, führend waren. Die chinesische Führung hat A8 gefahren, in einem Bereich, wo sie mit VW den Volumenmarkt bestimmt haben, in einem Bereich, einem Land, wo BMW und Mercedes ganz große Marken waren, sind sie jetzt sozusagen zusammengeschrumpft. Und das sieht man natürlich an den Zahlen, das sieht man an den vielen Entlassungen, auch in der Zulieferindustrie. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr ernstes Problem. Übrigens nicht nur für die Autoindustrie, sondern für die deutsche Wirtschaft insgesamt, weil es ist der letzte große Industriezweig, der Deutschland prägt. Und dem geht jetzt die Puste aus.
Aber ist es am Ende vielleicht, also hat die deutsche Autoindustrie dieses ganze E-Thema nicht einfach nur verschlafen? Es ist weniger ein, ich habe unterschätzt, dass die Chinesen irgendwann auf Innovation umgestellt haben, sondern man hat dieses ganze Thema ja sehr lange, sagen wir mal, belächelt. Und in China ist es halt relativ schnell ein Boom geworden.
Im Grunde sind wir Opfer unserer eigenen Bashing-Strategie geworden. Wir haben ja jahrzehntelang mit großer Überzeugungskraft behauptet, der Chinese kann gar nicht innovativ sein. Der kann nur kopieren. Und wenn er nicht gut kopieren kann, dann klaut er halt. Und da haben wir und haben in dieser sozusagen falschen Annahme haben wir es uns sehr gemütlich gemacht. Und ich sage mal so, der Chinese hat uns auch nicht darauf hingewiesen, dass das anders ist, sondern hat in Ruhe aufgeholt und seine sozusagen seine Strategie entwickelt. Das war nicht geheim. Das sind offizielle politische Strategien, die da seit 20 Jahren ausgerollt werden. Wir haben sie noch nicht geglaubt. Wir haben gedacht, das ist Propaganda. Und als wir dann aufgewacht sind nach Covid, war es im Grunde schon zu spät. Inzwischen ist ja BYD doch jetzt sicher der größte E-Auto-Hersteller der Welt vor Tesla. Aber es gibt auch kleinere Marken, will ich gar nicht sagen. Da geht es um die Plätze 2 und 3, wie Chery zum Beispiel. Die haben im vergangenen Jahr schon über 1 Million Fahrzeuge exportiert. Die sind schon in Spanien unterwegs. Die gehen im November dann nach Österreich und kommen dann auch bald nach Deutschland mit einem Auto, einem SUV, das auf der Plattform des Land Rover fährt. Also doch ein ganz gutes Auto. Warum ist das so? Weil Chery für Land Rover, die an Tata verkauft wurden, an die indische Gruppe, die Plattform in China herstellt. Und die benutzen die Plattform natürlich für mehrere Autos. Das heißt, da ist jetzt eine ganze Menge Bewegung in Bewegung. Und beim autonomen Fahren, das bei uns noch in den Kinderschuhen steckt. VW hat neulich eine Presseerklärung rausgegeben, dass sie ihr autonomes Fahrsystem jetzt auf der Reeperbahn testen, weil da so viel Unvorhergesehenes passiert. Das ist sozusagen der eine Weg. Der andere Weg ist, dass 1 Million Fahrzeuge von Huawei schon täglich in 20 Millionen Städten herumfahren, autonom herumfahren. Und dann natürlich Daten sammeln. Wir wissen alle, was das für die KI-gestützte Software bedeutet, wenn sie sozusagen aus diesen Daten lernen kann. Man darf sich noch nicht hinten reinlegen, aber das ist weniger ein technisches Problem, sondern liegt daran, dass der chinesische Gesetzgeber sehr vorsichtig ist und sagt, lieber ein bisschen zu spät als ein bisschen zu früh. Und diese 1 Million Fahrzeuge von Huawei, die sind ist ja nur ein Hersteller, da gibt es noch 3, 4, 5 andere, die auch mit autonomen Fahrsystemen vielleicht nicht ganz so gut sind, aber auch viel weiter als die unsrigen in dem Markt unterwegs sind. Mhm.
Aber also ich meine, China hat natürlich diese große Dominanz jetzt bei den E-Autos im heimischen Markt, weil da das ein großes Thema ist, ist natürlich wahnsinnig staatlich gefördert worden, mit Steuergeldern und Prämien und so weiter und so fort und natürlich günstiger Energie. Die Frage ist natürlich, wird das ein so großes Phänomen im Rest der Welt? Wir wissen es nicht.
Ja, Verbrennerverbot
gibt's ja schon.
Ich habe ja eben schon mal gesagt, ein Autohersteller 1,4 Millionen Fahrzeuge exportiert vergangenes Jahr. Einer. So, ja. Also das ist schon mal die erste Antwort. Und wir sind ja europaweit inzwischen bei rund 5% Marktanteil. Das ist viel für chinesische Autohersteller, die unter den Zöllen leiden, die ihre lokalen Produktionen erst halbwegs aufgestellt haben. Also Chery produziert schon, BYD wird Ende des Jahres anfangen. Und für chinesische Autohersteller, die ja noch gar nicht die Händlersysteme entwickelt haben. Am Ende muss man sagen, geht es wahrscheinlich ganz einfach. Und wir müssen uns daran gewöhnen, dass das Auto in einer Hinsicht keine Ausnahme ist. Nämlich, dass ihm das gleiche Schicksal droht, wie den Fernsehern, den Fotoapparaten, den Smartphones und anderen elektronischen Geräten. Das Auto ist am Ende nur ein großes Gadget. Und die Kunden kaufen die beste Mischung aus Preis und Qualität. Und ihnen ist dann am Ende egal, wenn man jetzt mal von wenigen Premium-Käufern absieht, im Massenmarkt ist den Leuten doch egal, ob das ein chinesisches oder ein deutsches Auto ist. Wenn sie das 30% billiger kriegen, sind sie dabei. Das ist bei Kia so gewesen. Und das wird bei den Hyundai, das wird bei den Chinesen auch so sein. Die Chinesen haben aber im Unterschied zu Kia und Hyundai einen gigantischen Vorteil. Sie haben einen riesigen eigenen Absatzmarkt. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, wenn die Autos nach Deutschland kommen, sind die schon komplett ausgereift, sind sowieso ADAC getestet, die meisten, allermeisten gut getestet. Den Sicherheitscrashtest schaffen sie eh auch alle. Also da, an der Stelle gibt es jetzt eigentlich keine so großen Unterschiede mehr. Die Autos fahren mehr oder weniger genauso gut. Ich sag mal, für den Spezialisten, der sagt dann manchmal, na, die Lenkung könnte in dieser Kurve etwas früher ansprechen. Gut, fair enough. Und wenn man 10-mal bremst, wird der Bremsweg 7 Zentimeter länger als bei den anderen. Aber am Ende ist das ja nicht das ausschlaggebende Thema, sondern das Thema ist, was kriege ich fürs Geld? Und da vermute ich, dass vor allem, wenn die Chinesen dann in Europa produzieren, es dann doch schneller gehen wird, als wir jetzt hoffen.
Ist das für die deutsche Autoindustrie, was in China auf dem E-Automarkt passiert, so der Eastman Kodak-Moment für diese Industrie?
Naja, das ist ein bisschen, Kodak ist ja weg, ja, mehr oder weniger. Also das ist vielleicht ein bisschen viel. Nein, aber es ist sozusagen eine dramatische Umstellung, weil man plötzlich nicht mehr selber die Spielregeln vorgeben kann, nicht mehr das Tempo vorgeben kann. Man ist vom Jäger zum Gejagten geworden. Und das ist sozusagen natürlich für so große, altgediente Konzerne, die ja auch wirklich was geleistet haben in den letzten Jahrzehnten, ist es ganz schwierig, sich umzustellen. Also selbst wenn man es verstanden hat, ist das eine unfassbar große Herausforderung. Und manchmal geht es nur, dass man dann im Grunde ein kleines neues Pflänzchen auf der großen eigenen Wiese neben dem großen Baum pflanzt und guckt, dass man sozusagen parallel was entwickelt. Und es geht ja bis in die Kernbereiche der Produktion hinein, wo zum Beispiel Xiaomi sich das angeguckt hat. Die haben ja, sind ja bekannt geworden durch Smartphones und andere Gadgets, Tablets und so weiter und so fort. Und dann haben die irgendwann gesagt, jetzt bauen wir ein Auto. Der Chef von Xiaomi hat gesagt, wir machen das ganz einfach. Es soll aussehen wie ein Porsche Taycan und darf nicht mehr als 30.000 Euro kosten. Das haben sie hingekriegt. Und sie haben aber dann sehr schnell gemerkt, ja, wie die Deutschen produzieren, ist ja viel umständlicher als das, was sie selber machen bei ihren Gadgets. Also haben sie gesagt, nee, wir machen keine deutschen, wir produzieren nicht nach deutscher Methode Autos, sondern wir bauen Gadgets mit Rädern. Und da sind dann sogenannte Black Factories rausgekommen. Die Black Factories deswegen, weil die im Dunkeln produzieren. Roboter brauchen kein Licht. Und da laufen dann noch 20 Leute mit so Grubenlampen rum. Und wenn Besucher kommen, macht man auch mal das Licht an. Aber ansonsten sind das hocheffiziente Fabriken. Das Zuliefermanagementsystem ist hocheffizient. Man hat ganz andere Systeme von Build to Order. Das heißt, es wird also erst, das Auto wird erst produziert, wenn es bestellt wird. Und dann geht es aber sehr schnell, viel schneller als bei uns, bis rein in die Frage, wie managt man ein Händlernetz und so weiter und so fort. Das sind all die Themen, wo die inzwischen, wenn man vorsichtig ist, sagt, auf Augenhöhe sind, oder wenn man nicht so vorsichtig ist, sagt, uns im Grunde überholt haben. Und wir sind jetzt in der Situation, dass wir in all diesen Bereichen praktisch gleichzeitig aus der Defensive kommen müssen. Das heißt nicht, dass es nicht gelingt, aber das heißt, es wird sehr, sehr schwierig.
Haben natürlich auch den Vorteil quasi, weil sie auf der grünen Wiese angefangen haben mit einem weniger komplexen Gerät, denn ein E-Auto ist halt nun mal nicht so komplex wie ein Verbrennerfahrzeug.
Ja, das kommt ist natürlich ein Riesenvorteil, aber das ist dann, wir hätten diesen Vorteil ja auch nutzen können. Es gab ja einen Mann namens Hayek, der Anfang der 90er Jahre, also der Gründer von Smart, der dann mit diesem Auto kam, das genau das Konzept war, was man eigentlich heute macht, nämlich einen Zweisitzer, einen batteriegetriebenen Zweisitzer für die Stadt. Mercedes wollte damals nicht und hat daraus einen ruppligen Verbrenner gemacht und der Smart hat nie Geld verdient. weil es einfach das Auto zu teuer war und im Grunde nicht diese Produktionseffizienz bieten konnte wie ein elektrisches Auto. Das heißt, die Chinesen haben die Chance genutzt und jetzt sind wir in der Situation, dass wir hinterher rein müssen. Das kann man ihnen schlecht vorwerfen.
Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die neue App, entwickelt von Profis für Profis, ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate Exchange, Europas liquidester, regulierter Retailbörse. Sie richtet sich vor allem an Trader mit hoher Transaktionsfrequenz, die professionelle Tools, stabile Ausführung und eine intuitive Bedienung schätzen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, alle Orders werden direkt über die TradeGate Exchange ausgeführt. Und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Die Besonderheit? Die TradeGate AG als Betreiberin der Börse vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren daher von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Zwei gebührenfreie Depots, Realtime-Kurse in allen Ansichten und eine nutzerfreundliche Oberfläche gehören ebenfalls zum Angebot. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
Absolut, nein. Wäre jetzt auch nicht mein Angang gewesen. Wie konnte man das sehenden Auges übersehen oder verschlafen?
Ja, also zum Trost, den Chinesen ist das auch passiert im 19. Jahrhundert. Da haben sie mal eben die industrielle Revolution übersehen und sind dann ziemlich in die Knie gegangen. Also insofern kann man sagen, es ist global und es ist menschlich, dass man sich zu sicher fühlt und seine Wettbewerber unterschätzt. Aber schade ist es dennoch, dass wir nicht aufgewacht sind und zum Beispiel jemand wie der Vorstandsvorsitzende von VW und Porsche, der Blume, der hat bei dem Vater der Elektroautoindustrie promoviert in Shanghai. Da frage ich mich natürlich, über was haben die denn gesprochen?
Über die nächste Dieselverbrennerstufe.
Über die nächste Dieselverbrennerstufe, ja. Und das ist ein Mann, der Vater der chinesischen Elektroindustrie, war dann Technologieminister später, Wang Gang, der hat in Deutschland promoviert, der hat bei Audi gearbeitet, der ist zurückgegangen nach China, weil er diese E-Auto-Industrie faszinierend fand, aber in Deutschland nicht weiterkam. Also das ist alles schon tragisch, was da passiert ist und bringt uns jetzt in große Schwierigkeiten. Und um das auch nochmal ganz klar zu sagen, am Ende sind es nicht die Subventionen, die das Thema beschleunigt haben. Die chinesische Regierung subventioniert ja im Grunde nur verkaufte Autos. Sie subventioniert ja keine Trabis sozusagen, also schlechte Autos, die im Markt nicht bestehen, sondern die Regierung sagt, wenn das Auto verkauft wurde, geben wir noch was drauf, um sicherzustellen, dass wir kein Verbrennerverbot brauchen. Ja, also das autoritäre System ist ohne Verbrennerverbot ausgekommen. Die liberale EU hat es über das Verbrennerverbot probiert, hat sich wahrscheinlich als Fehler erwiesen. Und jetzt sind wir natürlich in der ganz schwierigen Situation, dass es jetzt vielleicht wieder aufgeweicht ist. Aber wir haben natürlich das Know-how, was wir da hatten, schon zum Teil abgedreht. Also wirklich tragische Entwicklungen und am Ende ist es aber in China die Innovationskraft gewesen, weil die Subventionen kriegen ja auch die Ausländer. Das heißt, Tesla hat in den besten Jahren 230 Millionen an Subventionen kassiert. Die sind ja 2019 dann nochmal sogar aufgefordert worden, eine Fabrik in China zu bauen. Also dazu sagen, das ist aber ungerecht. Da müssen wir gar nicht darüber reden, was wir in Europa gemacht haben und wie Airbus entstanden ist, sondern da kann man am Ende klipp und klar sagen, es ging um bei uns, um die mangelnde Innovationskraft in eine Richtung, die eben für andere dann wichtig wurde.
Haben deutsche Automarken in China noch eine nennenswerte Chance, ein großer Platzhirsch zu sein?
Ja, also wenn sie so bleiben wie bisher, nicht. Sie müssen sich jetzt sozusagen an die Kundengewohnheiten anpassen. Und das ist ja auch ein ganz spannendes Thema. Der durchschnittliche Kunde in China, der möchte keinen Fahrspaß, sondern der möchte eigentlich eine Lounge haben. Und das bedeutet am Ende, der möchte gar nicht wissen, ob er fährt oder nicht im Stop and Go und auf der Autobahn bei 120. Oder noch konkreter, der Chinese möchte Fahrwerke, wenn man über eine unruhige Straße fährt, das Sektglas nicht verschüttet wird, und keine Fahrwerke, wo noch bei 220 alle vier Räder auf der Straße sind. So, das sind unterschiedliche Wünsche. Der sich zuerst darauf einstellt und auch sozusagen im Innenraum dieses Erlebnis schafft, also sei es ein Büro, ein Schlafzimmer, ein Kino, eine Lounge, was auch immer, der hat natürlich im Stop-and-Go der Megametropolen Asiens den Vortritt bekommen.
Die Frage ist nur, ob das dann auch im Rest der Welt funktioniert. Ich würde vermuten, da sind die Wünsche anders.
Na, da bin ich mir nicht so sicher. Also ich sag mal so, wenn ich kommt ja das autonome Fahren und wenn ich dann von München nach Augsburg pendeln muss oder von Bonn nach Düsseldorf jeden Tag eine Stunde und habe dann die Möglichkeit, mich hinten in mein Auto zu legen und habe einfach 2 Stunden Freizeit mehr oder kann 2 Stunden länger arbeiten, also früher das Büro verlassen, dann werden solche Themen auch in Deutschland ganz schnell interessant, oder ich kann dann auch mit meinem grauen Star eben noch mit meinem eigenen Auto weiterfahren, auch wenn es mit der Sicht nicht mehr ganz so toll ist. Ich weiß, dass meine Kinder, meine halbwüchsigen Kinder auch nach 10 Unterberg sicher nach Hause kommen und nicht in die Versuchung geraten, das Taxi zu sparen, das Taxigeld zu sparen. Ich meine, das sind ja alles soziale Fortschritte, die man jetzt bei dem autonomen Fahren und diesem Lounge-Konzept nicht unterschätzen sollte. Das ist ein technologischer Umbruch, im Grunde, der so tief geht wie der Übergang vom Pferd zum Verbrennermotor. Also erst ist man das lästige Pferd losgeworden, das man immer füttern musste, das bockig war. Und jetzt wird man den nervigen Fahrer los, der müde ist, gereizt, aggressiv, unkonzentriert und hat ein Fahrzeug, das nach dem Pferd jetzt auch auf den Mensch als Fahrer verzichten kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das im Rest der Welt nicht durchsetzt, zumal das ja um Software geht. Das heißt, das wird jetzt auch nicht ein Thema sein, was sich nur die Premium-Fahrzeuge leisten können, sondern das wird ganz schnell wie der Laptop und das Smartphone seinen Weg durch die Gesellschaft antreten. Und damit müssen wir auf jeden Fall rechnen. Wenn es da nicht ganz so schnell kommt, haben wir Glück gehabt, aber ich würde nicht darauf wetten.
Siehst du die Chinesen da wirklich vorne beim autonomen Fahren?
Ja gut,
im Vergleich zum Rest der Welt?
Die internationalen Tests, die gemacht werden, haben das Ergebnis, es gibt 2 Chinesen, die vorne sind, Li Auto und Huawei, und das sind auch westliche Tests, und das sind ja dann Fahrkonzepte, die keine Karte mehr brauchen, das heißt, die kann man also überall auf die Straße lassen und die orientieren sich anhand mit den vorhandenen Sensoren, anhand der lokalen Gegebenheiten. Das ist ja was anderes als Robotaxis, die in bestimmten Regionen fahren, bestimmte Strecken fahren. Also ich habe selber ausprobiert bin in verschiedenen Gelegenheiten mit diesen Autos gefahren und ich muss sagen, wenn man es nicht erlebt hat, glaubt man es halt nicht. Nach 1,5 Stunden, also an einem Tag bin ich 6-7 Stunden autonom gefahren, ohne einzugreifen. Nach 1,5 Stunden verliert man das Interesse, das Auto zu kontrollieren, weil man das Gefühl hat, das fährt so sicher, auch in ungewöhnlichen, schwierigen Situationen, Ampel ausgefallen, sechsspurige Straße, man muss einen U-Turn machen, also wenden, und das versuchen fünf Autos gleichzeitig. Solche Herausforderungen meistern die inzwischen auch. Ich muss da am Ende meinem persönlichen Eindruck vertrauen und dem, was die internationalen Tests besagen. Und danach sieht es so aus, als ob die Chinesen sogar schon mit einigem Abstand vorne sind. Wobei Huawei ja ein besonders interessanter Fall ist, weil sie ja eigentlich keine Autos selbst herstellen, sondern sie sind eher ein Bosch. Sie sind also eher ein Autozulieferer von A bis Z. Aber, und das ist der gewaltige Unterschied zu Bosch, in Deutschland kauft ja keiner ein Auto, weil da Bosch drin ist. Aber in China kauft man ein Huawei-Auto, obwohl da nirgends Huawei draufsteht, weil Huawei drin ist und weil man schon die anderen Gadgets hat und die Familie sozusagen dieser Gadgets sich dann sehr gut vernetzen lässt. Das ist den chinesischen Kunden sehr wichtig, also dass man aus dem Auto dann über Xiaomi den Reiskocher zu Hause anmachen kann oder die Vorhänge auf- und zumachen kann. Kann man, ja, muss man mögen, kann man machen. Ich brauche es jetzt nicht, aber es ist ein wirkliches Verkaufsargument, zumindest im chinesischen Markt. An dem Punkt würde ich dir vielleicht ein bisschen recht geben. Da sind die Deutschen doch, was diese totale Vernetzung betrifft, deutlich skeptischer als die technikverliebten Chinesen.
Ja, und auch, glaube ich, viele andere Teile der westlichen Welt. Ich würde vermuten, dass...
Ja, also gut, aber jetzt darf man die westliche Welt auch nicht überschätzen. Die Mehrheit der Welt liegt im globalen Süden. Da reden wir über Indien, Indonesien, da reden wir über afrikanische Länder, die jetzt eine Rolle spielen, über Südamerika. Und da ist mein Eindruck, ist es doch eher so wie in China, sind die Kundenbedürfnisse durchaus sehr ähnlich.
Wo bist du autonom gefahren? In was für Städten?
Also ich bin autonom gefahren. Die zwei größeren Strecken, da bin ich eine ganz kleine Bergstraße hinter der Mauer hochgefahren. Also erstmal Autobahn und dann diese Bergstraße, die sehr eng ist und mit sehr vielen unkalkulierbaren Hindernissen. Und das andere war im Grunde diese 7-Stunden-Strecke, also neben anderen kleineren Fahrten. Das war in der Megametropole Shenzhen, also dem neuen Silicon Valley. Und da bin ich 7 Stunden gefahren, Stop and Go, Rush Hour, Autobahn, kleine Gassen, Altstadt, Gemüsewagen, Obstwagen, Fahrräder und so weiter und so fort. Wie gesagt, man kann sich das zum Teil im Netz anschauen, aber es ist nochmal ein Unterschied. Ich habe es nicht geglaubt, bis ich nicht selber drin saß und es erlebt habe. Und das ist eben, wie gesagt, eine Technologie, die nicht mehr in der Versuchsphase ist, sondern in China schon im Alltag millionenfach verwendet wird.
Absolut. Ich bin absolut nicht gegen das autonome Fahren. Ich glaube, dass uns das weiterbringt. Wie können die europäischen Hersteller da das Ruder rumreißen?
Naja, jetzt ist es ganz wichtig zu entscheiden, in welchen Bereichen, also man muss seine Stärken und Schwächen, glaube ich, realistisch einschätzen, um einfach nicht sich auf Bereiche zu konzentrieren, wo es nicht realistisch ist, dass man aufholt. Und in den Bereichen, würde ich sagen, muss die Devise gelten, if you can't beat them, join them. Es ist besser, man verdient 50% zusammen mit einem chinesischen Partner als nichts mehr. Und da muss man auch über seinen eigenen Schatten springen. Wir haben eben diese Situation der Reverse Joint Ventures. Also früher haben wir in den Joint Ventures den Ton angegeben und der Technologiefluss war von Deutschland nach China. Und jetzt ist es halt andersrum. Mit allen Vor- und Nachteilen. Und ich glaube, da müssen wir Partnerschaften eingehen und gleichzeitig versuchen, unsere eigene Industrie in Deutschland wieder so wettbewerbsfähig zu machen, dass einfach Autos für einen Preis produziert werden können, die sich auch verkaufen lassen. Es nützt nichts, wenn wir sagen, unsere Autos sind besser, und in sicherheitsspezifischen Details sind wir besser und unsere Ingenieure sind gründlicher. Das stimmt alles. Und die Chinesen schauen bis heute mit großer Hochachtung zu deutschen Ingenieuren auf und wertschätzen die Qualität und das Know-how ihrer Arbeit. Aber am Ende muss man ein Auto produzieren zu einem Preis, dass es sich in einem Markt verkauft, deren Parameter man leider nicht mehr bestimmen kann. Das war früher anders. Und deswegen sind schmerzhafte Reformen ohne Illusionen notwendig. Wenn diese Autoindustrie überleben soll, leider in einer Zeit, wo es der Wirtschaft sowieso schon schlecht geht, wo der Strom hoch ist, wo die Digitalisierungsreformen nicht vorangehen und so weiter und so fort. Das ist also doppelt blöd, aber es hilft nichts. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln und wir haben auch eine Chance, aber wir haben die Chance nur, wenn wir die Wettbewerber realistisch einschätzen. Und ich würde sagen, dieser Prozess ist noch nicht ganz abgeschlossen.
Nicht wirklich. Da fehlt's. Da sind wir wieder am Anfang ein bisschen noch an der Erkenntnis. Da ist noch sehr viel Hochnäsigkeit vorhanden. Zumal ja, es geht ja, also Autoindustrie natürlich als wahnsinnig wichtiger, ein wichtiges Standbein unserer Volkswirtschaft. Aber es hört ja bei der Autoindustrie am Ende des Tages mutmaßlich nicht auf.
Nein, die Autoindustrie ist ja erstens eine Industrie, die ja nicht, da geht's ja nicht nur um Autos, da geht's ja um ganze Zuliefercluster, die da dranhängen. Da geht es dann am Ende um die Chemieindustrie. Also gar nicht die Industrien, die jetzt wirklich die Teile herstellen für die Autos, sondern auch die Rohstoffe herstellen und so weiter und so fort. Und dann müssen wir leider davon ausgehen, dass die Chinesen, dass die Innovationskraft der Chinesen im Automobilbereich keine Ausnahme ist, sondern dass das auch etwas sein wird, was in anderen Bereichen passieren wird. Und da müssen wir eben noch viel früher hinschauen, als wir das beim letzten Mal, als wir das bei den Autos gemacht haben, damit wir nicht da in eine Situation kommen, dass wir nochmal so eine Überraschung in anderen Industriebereichen erleben.
Du, und sag mal, wir haben ja jetzt auch, wie gesagt, auch schon länger nicht mehr gesprochen. Wie ist denn so im Moment tatsächlich so die Lage in der Wirtschaft? Man hört ja auch vieles, nicht alles läuft rund, nicht so die Wachstumszahlen, die man sich so erhofft in Peking. Wie ist denn im Moment so das Stimmungsbild, das du wahrnimmst?
Naja, die Stimmung ist jetzt nicht total betrübt, aber tatsächlich läuft noch nicht alles rund. Aber, und das ist vielleicht der Unterschied zum letzten Mal, es gibt doch deutliche Lichtblicke. Und der größte Lichtblick, das ist eigentlich der Aktienmarkt, vor allem am Hang Seng, aber auch in Shanghai und Shenzhen. Der Hang Seng hat seit Anfang des Jahres um 30% zugelegt, Aktien wie Alibaba um 120%. Die Hongkonger Börse hat die meisten Börsen Gänge der Welt mit den größten Volumen und ist damit von Platz 5 im vergangenen Jahr auf Platz 1 gerutscht. Also das sind doch Zeichen, dass es vielleicht wieder ein bisschen anläuft. Der letzte große Börsengang war der von Chery. Autohersteller, haben wir eben schon drüber gesprochen. Die haben 1,2 Milliarden US-Dollar erlöst. Und die Hoffnung ist jetzt sozusagen, dass die Regierung in der Lage ist, obwohl es mit den Immobilien noch nicht so läuft, den Konsumenten und Investoren eine neue Assetklasse, nämlich den Aktienmarkt, schmackhaft zu machen. Das machen sie auch, indem sie sozusagen jetzt die institutionellen staatlichen Investoren aus der Tasche ziehen, die da investieren sollen, also die großen Rentenfonds und andere. Das ist sozusagen der Versuch, den Karren jetzt wieder ans Laufen zu bringen. Also das heißt, so insgesamt ist man noch so ein bisschen zögerlich, aber die Stimmung ist jetzt nicht wirklich schlecht, sondern ich würde sagen eher verhaltend und noch ein bisschen abwartend.
Also sehe ich das richtig? Jetzt nicht nur, dass die Kommunisten innovativ werden, was Autos angeht. Jetzt fangen sie noch vor uns an mit der Aktienrente oder was? Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie.
Das ist nicht auszuschließen.
Frank, es war, hat mir riesen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Einblicke.
Ja.
Alles Gute nach Peking und hoffentlich auf bald.
Vielen Dank. Bis bald. Ciao. Tschüss.